einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Villa Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute gibt es endlich, gibt es, falls ich nicht noch kurz vorher irgendwie ein Katar bekomme, unsere Vuelta Nummer 2 Folge. Und wir hatten eigentlich schon eine Folge angesetzt, das war ja letzte Woche gewesen. Und zwar mit dem lieben netten Chris, der bei der Vorberichterstattung nicht dabei sein konnte. Und er hatte den Termin schon gesagt, fest zugesagt. Und in letzter Sekunde sozusagen kam etwas dazwischen, nämlich bei mir. Und desto mehr freue ich mich jetzt, dass der Thomas, der letzte Woche sehr viel zu arbeiten hatte und deswegen wenig Zeit gehabt hätte, heute jetzt die Zeit gefunden hat. Und wir besprechen, oder ich denke, er bespricht und ich höre zu mehr, was sich bei der Vuelta bisher so ereignet hat. Guten Abend, lieber Thomas.
Ja, buenas tardes.
Buenas noches. Ja, ich hatte letzte Woche, hast du das so ein bisschen mitgekriegt am Rande überhaupt, wie der Christo dich dann da verständigt haben? Du warst ja in dieser Gruppe mit dabei.
Nee, nicht wirklich.
Nee, ich war sprachgestört sozusagen für mehrere Tage.
Ach so, ja, das schon. Okay.
Und ja. Mir fehlten, also ich hatte vor sehr, sehr langer Zeit einen kleinen Unfall und danach fehlten mir Teile meiner Vorderzähne. Und gab es sozusagen einen Rückfall und ich lispelte. Und das wäre vielleicht sehr lustig geworden, aber man fühlt sich dann ja selber auch unwohl. Ich weiß nicht, wenn jemand das vielleicht schon mal gehabt hat, so eine Situation, dass man irgendwie sich unwohl beim Sprechen fühlt und dann Podcast, das ist nun wirklich nicht das Wahre. Und deswegen haben wir den Termin verschoben und beziehungsweise konnten dann nicht mehr verschieben und hin und her. Und der Chris ist jetzt im Urlaub, wenn er uns hören sollte. Lieben Gruß. Weißt du, wo er hin ist?
Nee. Du?
Nee. Aber Portugal?
Portugal?
Habe ich irgendwie was im Kopf, aber ich weiß nicht. Der fährt ja andauernd in Urlaub. Ne? Der ist ja quasi ein Lebemann. Der ist ja ein Weltenbummler. Wir konnten dann keinen neuen Termin und du hattest jetzt in dieser Woche, beziehungsweise bis dato, sehr, sehr viel zu arbeiten. So hat sich das.
Sei es drum, ja.
Bitte?
Sei es drum.
Ja, machen wir es jetzt in einem großen Abwasch und da werden wir jetzt mal eine Zusammenfassung machen. Ich habe wirklich nur ganz am Rande Sachen mitgekriegt, muss ich gestehen, Überschriften gelesen und so weiter. Aber ich weiß ja, dass du immer informiert bist, wie sagt man, gibt es irgendwie einen Vergleich mit informiert? Besser informiert als?
Besser informiert als was?
Ja, eben. Also gibt es einen Vergleich mit informiert sein? Man ist katholischer als der Papst? Man ist besser informiert als weißt du, wie ich das meine?
Jeder Nachrichtensprecher oder weißt du,
was ich... Ja, irgendwie sowas.
Ich habe keine Ahnung. Nee, fällt mir gerade nicht ein, spontan. Nee.
Also wenn der Hörer, wir sind ja große Freunde von den Vergleichen, ja, wenn irgendein Hörer einen Vergleich mit so informiert sein wüsste, da wäre nicht... Ich habe ja Bücher über Sprichworte, aber da habe ich noch nie was gehört. Dann würden wir uns sehr darüber freuen. Also ich insbesondere. Also, die Vuelta läuft und läuft jetzt schon lange. Hast du das, es fing noch an einem Freitagabend an, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau.
Und da direkt eine Gossip-Meldung, so am Rande sozusagen, eine Randmeldung, Randnotiz. Ich wollte an dem Freitagabend wirklich dann noch es fing an mit einem Mannschaftszeitfahren in Nîmes, 13,7 Kilometer. Und ich dachte mir, Freitagabend, ne, die Dame des Hauses geht ins Bett. Ach, dann wirf doch mal dein Eurosport-Player an und guck dir mal die Zusammenfassung an. Mhm. An diesem Abend war wohl auch das erste Mal so, dass Eurosport Fußball-Bundesliga übertrug. Kann das sein? Sogar ein Köln-Spiel oder irgendwie sowas? Es hat nichts funktioniert. Und ich saß da abends um 10 und ich dachte natürlich, es liegt an mir und Riesenwutanfall. Ne? Telefon, irgendwie Eurosport-Player off, Fernseher klappt nicht, Fernseher-App klappt nicht, von Amazon der Stick, Fire Stick, klappt nicht, nichts hat geklappt. Und ich war wirklich, ich zweifelte natürlich an mir selber, Und dann hinterher habe ich am nächsten Tag, glaube ich, gelesen, dass es am Eurosport lag und sie einfach ein bisschen überfordert waren mit der Gesamtsituation sozusagen, dass so viele Menschen da auf sie eingebrochen sind. Unschön. Aber es gibt jetzt wohl für manche Abonnenten irgendwie 10 Euro zurück. Irgendwie von dem, was man da irgendwann mal bezahlt hat. Irgendwann irgendwo. Naja. Bringt mir jetzt auch nichts, habe ich nicht gesehen. Und Das, wollte ich nur gerade erwähnen, fiel mir gerade ein. Aber sprechen wir jetzt einfach mal über das, was wirklich passiert ist, also über das Radfahren, was dort war.
Ja, die erste Etappe, Mannschaftszeitfahren.
Mhm. Top flach.
In Nîmes, ja, und sind sogar, wie ich es gesagt hatte, durch dieses Amphitheater sogar durchgefahren, was recht spektakuläre Bilder gab.
Ja, das habe ich dann später noch gesehen zumindest.
Am Ende, ja, wurde dann die Etappe gewonnen von BMC. Und wie es so ist, bei so einem Auftaktmannschaftszeitfahren, die Abstände waren alle nicht sonderlich groß. Quickstep danach mit 6 Sekunden Rückstand. Dann ist Team Sunweb, Team Sky, also alle innerhalb von 10 Sekunden. Und ja, wenn man mal runterschaut, selbst Massana Postobon hatten nur 53 Sekunden Rückstand. Kassiert, die jetzt aber wirklich keine Mannschaftszeitfahr-Spezialisten sind, sage ich jetzt mal. Also von daher da noch alles recht dicht zusammen.
Genau, und also hat nicht Ron Dennis jetzt jedes, ich habe es leider nicht schon, irgendwie so mehrere bei jeder Grand Tour jetzt, den letzten Grand Touren immer irgendwie ein Zeitfahren oder ein Mannschaftszeitfahren oder irgendwie so gewonnen? Also der hatte doch jetzt irgendwie so einen Statistikwert, den man dann wie eine Monstranz vor sich hertragen kann, irgendwie was Besonderes. Also okay. Bei der Tour hat er doch auch.
Da war er ja gar nicht dabei in diesem Jahr.
Nee, oder jedes Jahr bei einer Grand Tour, weiß ich nicht mehr. Müsste mal jemand recherchieren. Aber BMC definitiv bei Mannschaftszeitfahren ja immer gehört immer zum erweiterten Favoritenkreis und hatte es da abgeschossen. Mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht zu sagen, oder?
Nee, also das spannender dann die Etappe da drauf. Weil da ging es entlang der Mittelmeerküste, also so, ja, Südfrankreich, sage ich jetzt mal. Und da ist ja ganz oft der Mistralwind sehr stark. Also wir waren da in der Nähe von Le Grand Mot, wem das noch was sagt. Da gab es einmal bei der Tour de France 2009 diese legendäre Windkanten-Etappe.
Darf ich noch eine Sache kurz anfügen? Bevor wir es vergessen, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, wer dann nach der ersten Etappe im gelben Trikot war. Zumindest so als Erwähnung, das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt.
Im roten Trikot, ja.
Im roten Trikot, ja, das sollten wir immer sehen. Ron Dennis, also dann im roten Trikot. Nur der Chronistenpflicht sozusagen geschuldet, das kurz vermeldet. Windkantensituation bei der Tour de France damals.
Ja, es war, also, nur um das zu verständigen, diese Windkante, wo Armstrong die eigene Mannschaft gegen Contador eingespannt hat. Und genau, da ganz in der Nähe waren wir jetzt auch mit der Vuelta und es war an dem Tag auch sehr, sehr windig und tatsächlich dann auf den letzten 4-5 Kilometern ist dann irgendwo im Feld die Lücke aufgegangen und wie es so ist, Quickstep Floors, die sind dann natürlich absolute Spezialisten auf dem Gebiet und die haben das ganz, ganz schlau gemacht. Die haben vorne mit 4-5 Mann reingehalten, die Staffel geöffnet und dann aber so 1 Kilometer vom Ziel, als auch noch immer ganz stark Wind war, haben die den Yves Lampard vorne rausfahren lassen und dann einfach rausgenommen, sodass der vorne rausgefahren ist und ihn keiner mehr einholen konnte.
Er hat halt den Überraschungsmoment auf seiner Seite und hinten haben sie, ich will nicht sagen die anderen eingebremst, aber zumindestens ist diese 10 Meter, die er da vielleicht mehr hatte, dann das gewesen, was ihn an dem...
Ja, es war einfach dieser berühmte Moment des Stillfallens, denn ja. Als sie aus der Führung alle rausgegangen sind, da hat natürlich dann keiner erstmal nachgefahren und das war 1 Kilometer vom Ziel so, da holst du den Yves Lampard dann nicht mehr zurück. Und so hat er dann die Etappe auch gewonnen, Doppelsieg sogar fürs Team Quickstep Floors. Matteo Trentin hat dann noch den Sprint, sag ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen des Feldes gewonnen, weil es sind nur 10 Fahrer innerhalb einer Zeit ins Ziel gekommen. Mhm. Ja. Dahinter gab es dann bedingt durch diese Windkante immer schon kleine Abstände.
Mhm. Und man muss sagen, aufmerksam an dem Punkt, Vincenzo Nibali gehörte zu den einzigen von den großen Namen, der da vorne mit dann dabei war. Mein Gott. Ne? Also der... zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, okay, ja, der scheint zumindest, also als ich das so gelesen hatte, ne, wenn man solche Artikel nicht sieht und dann hinter die Zusammenfassung liegt, weiß man zumindest, der meint es ernst, ne? Also auch die anderen, also Top 20, Froome war dabei, Aru war dabei, ne, die waren auch alle mit da vorne am Start, aber und der Nibali hat halt, das es waren dann am Ende nur 8 Sekunden, aber die muss man ja auch erstmal rausfahren, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schadet nicht, sie zu haben. Und das war dann diese Windkantensituation. Und dann gab es ja den, ich sag mal schon den, wie soll man sagen, den ersten Berg, die erste Bergetappe. Dann gab es zumindest schon mal einen Vorgeschmack. Den ersten Vorgeschmack, sehen wir es so.
Naja, also die Etappe Nummer 3.
Genau, da sind wir.
Genau, nach Andorra la Vella, also durch und um Andorra herum, um den Start, durch den Start, wie auch immer. Recht schwere Etappe mit mehreren, also 2 Erstkategoriebergen und zum Schluss einem Zweitkategorieberg. Ja, und wir waren alle so ein bisschen überrascht, oder denke ich viele Radsportfans, was Sky da schon für ein Feuerwerk abgebrannt hat auf der Etappe.
Wir hatten, also glaube ich, die Etappe Nummer, ich bin mir nicht mehr sicher, aber hatten wir nicht die Etappe 8 oder 11 oder so als erste Etappe ausgerufen, wo es richtig interessant wird?
Ich weiß nicht. Ja, also die richtig, also so
richtig interessant ab 11.
Für, ne? Die Gesamtwertung wird, sage ich jetzt mal. Aber auf der Etappe kam es jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, weil alle erstmal vielleicht nur so ein Abtasten der Favoriten erwartet, aber Chris Froome, der hat dann in diesem letzten Zweitkategorieberg die Mannschaft auf Gedeih und Verderb eingespannt und hat dann selbst attackiert, ist mit Chavez weggefahren, war der Einzige, der ihm da folgen konnte in dieser Steigung. Alle anderen Favoriten hatten da erstmal schlechte Karten, aber in dieser Abfahrt ins Ziel hinunter ist das alles wieder zusammengelaufen und am Ende hat Nibali die Etappe gewonnen, dadurch, dass er einfach in einem taktisch guten Moment rausgefahren ist, attackiert hatte und einen kleinen Vorsprung in diesem auch technischen Zielgelände hatte und dann war nicht mal einzuholen. Ja, und dahinter dann noch insgesamt 9 Mann innerhalb dieser ersten Gruppe, innerhalb von 25 Sekunden. Und großer Verlierer des Tages war Alberto Contador.
Ja, der hatte irgendwann, wann genau hat er den Anschluss verpasst? War das dann am...
Ja, es war schon zu Beginn der letzten Steigung.
Naja, ne? Also und da...
war natürlich an dem Tag wie das halbe Feld, also was man so gehört hat, geschwächt von diesem Magen-Darm-Virus.
Mhm. Armstrong hatte auch nie ein Magen-Darm-Virus, ne? Oder hatte er immer ein Magen-Darm-Virus? Ne? Das gehört halt auch irgendwie dazu. Was, also klar, wenn sowas rumgeht, hast du halt Pech. Ne? Das muss man ja sagen. Aber wer war das nochmal bei Team Sky, wo sie sich nicht mehr die Hand geben, damit sowas nicht von einem auf den anderen überspringt und so Geschichten, ne? Also da, oder das, naja. Hast du es auch gelesen?
Hat mit jeder seine eigene Waschmaschine.
Ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ne, 9 Waschmaschinen mitzuschleppen. Man kann jetzt sagen, das ist alles übertrieben, ne? Aber ein Froome hat sich nicht mit irgendwas angesteckt. Muss man, ne? Also, was wir vielleicht albern finden.
Ja, aber dafür hängen da hapert es dann an anderen Sachen.
Ja, natürlich, ne? Aber wer vorne ist, hat recht. Ja, aber Contador war an dem Tag dann einfach nicht bei sich oder wie soll man sagen?
Hatte nicht also die Möglichkeit, da vorne mit den Favoriten mitzufahren. Und John Degenkolb, der hat also auch schon gleich zu Beginn der Rundfahrt gesagt, er leidet da ganz schwer, ist krank und ist dann auch früh in der Vuelta schon ausgestiegen, hat gesehen, es macht keinen Sinn und hat die Heimreise dann angetreten.
Ja, also traurig, aber im Hinblick auf die Weltmeisterschaft wahrscheinlich einfach das Vernünftigste. Ne? Also wenn man noch irgendwie sich bis dahin wieder in Form bringen kann, dann hätte es nichts gebracht, sich da durch eine Vuelta durchzuqueren. Vor allen Dingen mit null Aussicht auf irgendwas. Muss man ja einfach mal so ganz offen und ehrlich sagen. Ja, also das erste Messerwetzen und das war schon bei Etappe 3, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wir haben die erste, deswegen haben wir uns mit der Sendung auch gar nicht so gestresst, aber wir dachten, okay, die erste Vuelta-Woche wird ja entspannt und das war dann, glaube ich, der 21. August, das war dann der 31. war der Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch. Und an dem Tag fuhr dann auch Chris Froome bereits in das rote Trikot. Also ab diesem Zeitpunkt hatte er es übernommen. Und das war ja dann schon auch einigermaßen überraschend sehr früh in der Vuelta. Aber ist da wahrscheinlich auch, ne, es war ja beim bei der Tour auch nicht groß anders, ne? Also vielleicht ist
es
auch
so. Ja, aber es war sofort also ganz klar die Strategie des Teams Skies, beziehungsweise die von Chris Froome zu erkennen, in den ersten 2 Wochen wo die Form so richtig gut ist, einen guten Vorsprung rausfahren und den dann verwalten.
Ja, und
Da,
zumindest
wo die anderen noch nicht so stark sind.
Bis dato geht das ja auch, zumindest bis zu diesem Tag ging es halt auf. Ob was später noch kommt, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das war dann also die Etappe 3, das erste große Kräftemessen vielleicht nicht, aber der erste Schlagabtausch unter den Profi, unter den Spitzenleuten, würde ich es vielleicht mal so benennen. Ging dann weiter mit der vierten Etappe. Das ist ja nicht mal ein Name, den ich aussprechen kann, weil ich oft genug dran vorbeigefahren bin. Nach Tarragona, wo wir so ein bisschen spekuliert hatten, ob es da am Meer entlang geht. Aber das machte ja so eine Schleife, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Richtung Landesinnere und dann wieder zum Meer zurück. Und auch das eine Etappe, wo es dann, ja, nicht, also zumindest im Gesamtklassement, völlig
Eine
uninteressant.
klassische Sprint-Etappe eigentlich, wo sich so weit unter den Gesamtklassements Leuten nicht wirklich viel getan hat, außer
Pozzovivo.
der Sturz von Domenico Pozzovivo, der dadurch außer Rang und Traktanten gefallen ist, 3 Minuten 25 auf den Sieger verloren hat und dadurch natürlich in der Gesamtwertung dann keine Rolle mehr spielte.
Ja, den hat's erwischt. Ich habe den Sturz nicht gesehen. War das selbst verursacht oder wie ist es dazu gekommen? Also,
Unglücklich einfach.
oh, Pech. Mehr, ach nee, vielleicht ist das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Erinnere mich mal dran, dass ich auch in der Hinsicht was er sagen muss, erzählen muss. Ja, also Sprintetappe, Pozzovivo ist aus dem, kann seine Träume beerdigen und gewonnen hat er an dem Tag Matteo Trentin, der ja auch schon mal Zweiter war bei der anderen Etappe. Und eigentlich für Quickstep, ne, die man jetzt so bei Grand Touren und dann vor allen Dingen, ich habe immer so das Bild von denen in warm eingepackten, im kalten Wetter durch so trübe Belgien fahrend, ne, aber jetzt bei der Vuelta schön vorne mit dabei, ne, zwar nicht jetzt irgendwie Gesamtwertung, aber schon die zweite Etappe gewonnen zu dem Zeitpunkt, da kann man durchaus schon von einer für die bis dahin erfolgreichen Vuelta sprechen.
Ja, generell, also ich glaube, die haben, also habe ich neulich einfach eine Statistik gesehen, ich glaube 20 oder 35% aller Grand Tour-Etappen in diesem Jahr gewonnen. Und ja gut, das ist halt, die fahren vielleicht nicht um den Gesamtsieg mit, aber die haben natürlich extrem gute Etappenjäger in ihren Reihen. Und jetzt auch Matteo Trentin, da sieht man schon, es ist jetzt nicht das 1A-Sprinterfeld, wenn man sieht, wen er da geschlagen hat. Also ein Juan José Lobato, ein Tom van Aspbroek, Edward Teuns, Jens de Buschere oder Sascha Modolo. Na gut, und
Ja,
da muss
das
man
stimmt
dann
schon.
schon das Ganze ein bisschen in Relation setzen.
Ja, klar, ne? Aber auch wenn du vielleicht nicht die stärksten Sprinter geschlagen hast, du warst immerhin noch trotzdem auch von den, ne, so ein Ding musst du auch trotzdem gewinnen. Ne? Auch da kommen ja dann auch die Leute aus der zweiten Reihe, für die das, ne, also ein, wie heißt der, Jens de Buschere, ne, der hat sonst nicht die Chance, und bei einer Grand Tour mal eine Etappe zu gewinnen, weil da in sehr, sehr vielen Fällen einfach noch der Herr Greipel vor ihm sitzt und dann geht man vielleicht auch mal extra motiviert ran. Ne? Das muss man ja vielleicht auch so rumsehen, dass die Leute aus der zweiten Reihe dann besonders motiviert sind bei solchen Gelegenheiten, dann mal sich zu beweisen und zu zeigen, was in ihnen steckt. Nächste Etappe ist dann schon die Etappe Nummer 5 nach Alcocepere, oder? Nee, oh, das klang jetzt ganz falsch. Weißt du, wie das ausspricht? Alcocepere?
Alcocebre,
Ja?
ja.
Ja. Okay.
Ja, also es war wieder so eine Etappe oder beziehungsweise die erste richtige mit so einer steilen Ankunft, wo man einfach, ja, man hatte da zwar, sage ich jetzt vorher, ein paar kleinere Berge drin, aber zum Schluss dann wieder so eine richtig steile Wand und ist an dem Tag eine Ausreißergruppe durchgekommen. Alexei Lutsenko hat sich den Etappensieg gesichert und ja, dahinter ging es dann bei den Favoriten auch dementsprechend ordentlich zur Sache, sage ich jetzt mal. Und da gab es überraschenderweise auf diesen kurzen Steigungen dann doch größere Abstände, als wir das vielleicht vorher für möglich gehalten hätten.
Also, man muss, um das in Relation zu setzen, 300 Höhenmeter noch auf den letzten 3 Kilometer. Also, das war jetzt, ne, es ist jetzt nicht irgendwie die Mauer von Huy, aber trotzdem schon etwas, was man auch erstmal hochfahren muss. Und an dem Tag war also von den Ich sag's mal, von den Fahrern, die man vorne erwarten würde, außer jetzt Contador, der sozusagen, ich will nicht sagen, sein Comeback gefeiert hat, ne? Aber der sich mal mit einem Fingerzeig zurückgemeldet hat, der war so von denen, die man weit vorne einschätzt, derjenige, der noch am weitesten vorne war. Und dann Froome, Van Garderen, Yates, das sind so die Leute, die dann aber trotzdem auch mit einem Rückstand von 4 Minuten, um die 4 Minuten, sage ich mal, alle reingekommen sind. Und Chris Froome hat sich dann sozusagen, hatte noch einen Vorsprung von 10 Sekunden auf Van Garderen, aber hat auch da wieder einfach ganz, ganz einfach und ne, er ist als Zweiter von den Top-10-Leuten reingefahren, ne, und hat es einfach verwaltet. Also
Naja, was heißt einfach? Also, das ist eine enorm schwere Steigung zum Schluss. Und das sind halt einfach so Dinger, die Froome super liegen. Also einfach 10 Minuten 500 Watt fahren, einstellen, das kann der halt einfach wie kaum ein Zweiter. Und von den anderen Favoriten, so Leute, sage ich jetzt mal, wie ein Esteban Chaves, gut, der war jetzt da vorne mit bei, aber vor allem Nibali, die leiden enorm in solchen kurzen Rampen, weil die einfach diese hohen Wattzahlen nicht drücken können.
Nee, ich meinte damit, das ist einfach für ihn. Also, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es war deswegen auch einfacher für ihn, weil er ja schon er war halt in der Rolle des Führenden. Und ich glaube, dann kann er in solche Situationen, ich glaube, er kann einfach da auch entspannter, er ist vom Typus her so, dass er dann entspannter ist, weißt du? Dann weiß er, okay, ich fahre jetzt hier mein Ding rüber, ich muss nicht auf eine Attacke von Contador, der jetzt gerade vor mir ist, ich muss nicht reagieren, sondern ich kann wirklich ganz stumpf, und das meine ich in dem Fall durchaus positiv, ganz stumpf meinen Stiefel runterspielen. Ne, wenn
Ja,
dann
aber
jetzt so
es
ein
war ja an dem Tag, ich glaube, es war die Etappe, als dann Sky selbst das Heft des Handels in die Hand genommen hat und Moscon da wirklich ein brutales Tempo in dieser Steigung angeschlagen hat, wo selbst Froome so seine lieben Probleme hatte.
Okay, dann habe ich das jetzt mit irgendeiner Etappe, muss ich ganz ehrlich sagen, verwechselt. Weil ich dachte, das wäre. Nee, dann habe ich das, dann vertausche ich das gerade mit irgendeiner anderen. Musste mich später nochmal darauf hinweisen, welche das gewesen sein könnte. Komisch. Aber ich bleib dabei. Also für ihn ist es immer gut, wenn er seinen Stiefel spielen kann. Ne? Und das war dann ja offensichtlich da der Fall. Und sich dann vielleicht noch an den Contador dranhängen. So dann sozusagen. Ja, da seine Führung ausweiten. Also er hatte danach, Van Garderen hatte sich ja an dem Tag, glaube ich, ein bisschen wieder nach vorne gespielt. Ne? Der kam ja im Moment von 4, wer war es denn? Einer ist doch von relativ weit hinten. Chaves von Platz 6 auf Platz 3 nach vorne. Ansonsten hat sich da vorne eigentlich nichts getan.
Ja, die Abstände immer noch relativ knapp, aber DJ Van Garderen hat sich an dem Tag bedingt auch durch die gute Platzierung im Teamzeitfahren auf Platz 2 vorgeschoben. Ja, und dahinter die Top 10 innerhalb von 1:13, aber da wurde schon mal ausgesiebt, sage ich jetzt mal noch mal weiter auf der Etappe.
Und was war denn mit Kruiswijk? Den habe ich bis dato noch gar nicht gesehen. Na, war auf Platz 23. Also mit 2 Minuten Rückstand ist er an dem
Ist
Punkt
halt auch so
angegeben.
ein Fahrer, der solche Steigungen überhaupt nicht mag.
Nee, ich meinte im Gesamtklassement, ne? Also da war er schon, hatte er jetzt insgesamt schon über 2 Minuten sich eingepackt zu dem Zeitpunkt. Was ja schon, was jetzt an zu der in der Rennsituation noch nicht entscheidend ist, ne, aber zumindest schon mal ein Fingerzeig auch wieder ist, in welche Richtung es zu dem Zeitpunkt zumindest gehen sollte. Die nächste Etappe, dann sind wir schon bei Etappe Nummer, ich überlege gerade, wie das Spanisch, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, Etappe seis. Ich will nicht sagen ähnliche Etappe, aber auch wieder so eine Etappe, wo es zwar mit einer flachen Ankunft, aber auch so über mehrere, ein Tag mit mehreren Hügeln. Oder sind es Berge? Ja, dritte Kategorie war es. Nicht wirklich was Steiles, aber am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht ganz unanstrengend.
Ja, aber interessant, wie oft dann auch Ausreißergruppen durchkommen bei dieser Vuelta, weil einfach fast, ja, keine Sprinter vorhanden sind, die ein Interesse daran hätten, das Ganze zusammenzuhalten. Und an dem Tag sind vorne drei Mann weggefahren, zwei Polen, Poljanski, Maczynski und Enric Mas. Und ja, Maczynski hat die Etappe gewonnen. Und naja gut, bei den Favoriten, da wurde sich selbst auf dieser Etappe, wo der Zweitkategorie Hügel, sage ich jetzt mal, noch relativ weit weg vom Ziel war, wurde sich auch relativ heftig da bekriegt.
Das war dann die Etappe Nummer, warte, ich muss mal eine Sache kurz, Etappe Nummer 6, nee, da war es noch nicht, das kam dann später. Dieser Fall des Herrn vom Team Sunweb, wo wir dann wahrscheinlich zu der gegebenen Zeit auch ansprechen müssen. Aber ansonsten, ja, es änderte im Gesamtklassement, änderte sich im Grunde genommen, doch, TJ Van Garderen verlor wieder seinen vierten Platz. Chavez Roach nach vorne.
Genau, das war, glaube ich, sogar diese Etappe, ja, wo Van Garderen da gestürzt ist und dann die ganze Zeit hinterherfuhr und dann im Zielort sozusagen, kurz vom Ziel, ist er dann nochmal gestürzt im Kreisel, ja. Und er war am Anfang ja noch dabei in der Gruppe, die Contador initiiert hatte.
Mhm. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Also zum Glück hat er nicht so viel, also, ne, also Kämpfertyp, das ist, glaube ich, unbestritten. Und es hält sich jetzt in Grenzen. Also ist ein, im Grunde genommen nur von Platz 2 auf 4 zurück. Ich gucke gerade mal, wie viel Zeit er verloren hat an dem Tag. TJ Van Garderen. 46 Sekunden, ne? Also hält sich in Grenzen, aber wenn du zweimal stürzt, das geht dann, also ich finde immer, sowas geht natürlich auch auf die Moral. Ne? Vor allen Dingen Zweiter in dem Gesamtklassement, zweimal stürzen. Mich wird's abfacken ohne Ende, um es mal so zu sagen. Ja. Aber mehr gibt's zu dieser Etappe, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ne?
Also das ja, aber für den Zuschauer ist es doch, also ich finde es viel spannender zuzuschauen, als bei den meisten anderen Grand Tours in diesem Jahr, weil es einfach, na, es ist sehr animiertes Rennen und jeden Tag wagt sich einer der Favoriten aus der Deckung und bedingt dadurch auch, dass das Team Sky zwar sehr stark ist, aber jetzt doch nicht zu vergleichen mit der Mannschaft, die bei der Tour de France hatten, wo halt, ja, da Froome, nachdem er das gelbe Trikot dann hatte, so eine Catenaccio-Taktik betrieben hat, sprich sich verbarrikadiert hat und alles abgeriegelt hat, aber jetzt mit dem Alberto Contador und auch bedingt durch den Parcours, der sowas einfach möglich macht, jeden Tag irgendwie Action von einem der Favoriten, macht Spaß dazu zu gucken.
Also ja, ich habe irgendwie dieses Jahr das Problem, dass ich nicht zu Anfang reingekommen bin und ich finde, wenn man nicht zu Anfang in so eine Grand Tour reinkommt, dann später nochmal so in der Woche, nach einer Woche einzusteigen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und muss zugeben jetzt, also deswegen habe ich bis mehr so mal hier einen Text und da einen Text und es fällt mir dann schwer, immer diese Bilder dann noch mit den richtigen Etappen nach 2, 3, 4 Tagen zu assoziieren. Ich kann aber auch gar nicht genau beschreiben, warum. Also ich bin ja jetzt durchaus, also vielleicht nicht, du hast ja in Spanien gelebt eine Zeit lang und bist da ja schon sehr affin und ich mag das ja auch, ich war ja schon oft genug da, aber irgendwie, ich komme nicht dieses Jahr rein. Vielleicht habe ich mein Grand Tour-Fieber schon beim Giro und bei der Tour verschossen. Das ist traurig. Ich ärgere mich auch selber ein bisschen darüber. Aber irgendwie kann es nicht erklären. Naja. Aber es gibt ja noch die nebenher Geschichten, die ja dann auch erzählt werden müssen. Und da haben wir ja dann jetzt bei der nächsten Etappe womöglich etwas, was vielleicht nicht alltäglich ist. Weißt du, worauf ich anspiele?
Nee, gerade. Nee.
Also erstmal kurz zur Etappe selber. Durchaus jetzt so eine, warte mal, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt bei Etappe Nummer 8, wenn ich mich richtig entsinne, richtig?
Etappe Nummer 7
nach Cuenca. 7, meine ich auch. Ich habe mich jetzt davon irritieren lassen, dass schon wieder zwei Polen ausgerissen sind. Und sozusagen den Sieg vorne unter sich.
Ja, das ist ein,
aber ist das eine gar kein Problem, sondern ich habe meine Brille nur nicht an. Die Flaggen sehen sich so ähnlich.
Ja, aber es war ja wieder ein Pole, also Pavel Poljanski zum zweiten Mal hintereinander. Zwei Tage in Folge, zweiter Platz. Natürlich sehr bitter für den Fahrer und vor allem für das Team Bora Hansgrohe, die sich wahrscheinlich dann doch mehr von dieser Vuelta erhofft hätten. Also ein Rafa Majka, der ist auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ja, man versucht da jetzt auf Etappensiege zu fahren, was dann aber bislang noch nicht geklappt hat.
Also eine Etappe, die man eigentlich jetzt so vom für Gesamtergebnis her vernachlässigen könnte und wo nicht sonderlich viel passiert. Also wäre so eine Etappe, die hätte man jetzt mal mitgenommen, wenn es nicht, wenn ich mich nicht täusche, an diesem Tag bei einem Team hinterher Diskussionen über die Taktik gab. Beim Ach Team so, Sunweb.
Ja, das ist richtig. Also sieht man auch selten, dass die eigene Mannschaft einen Fahrer vom Rennen ausschließt, aufgrund von taktischen Verfehlungen, wie die Mannschaft gesagt hat. Also der Fahrer Warren Barguil wollte laut Mannschaftsleitung, war er nicht einverstanden mit der Teamtaktik und hat diese untergraben und deswegen hat das Team Sunweb ihn selbst nach Hause geschickt.
Tja, muss man erstmal schaffen, ne? Also wenn du mit 9 Leuten am Start stehst und dann freiwillig auf einen verzichtest, anstatt ihn einfach mal ordentlich zusammenzukacken und den dann mal zwei Tage vorne im Wind arbeiten zu lassen, das muss man machen. Also
das ja, ist aber letzten Endes dann hätte das Team Sky Mikkelanda auch bei der Tour nach Hause schicken müssen. Es spielt sicherlich auch noch
total
eine Rolle, dass der Warren Barguil das Team in der nächsten Saison verlässt und dann diese World Tour Punkte, die er einfährt, mitnimmt zu einer anderen Mannschaft und dann natürlich das Team Sunweb sich auch sagt, warum sollen wir da diese World Tour Punkte der anderen Mannschaft noch schenken?
Ah, okay. Das klingt total schlüssig und absolut nachvollziehbar. Hatte ich jetzt in dem Moment mal gar nicht auf dem Schirm. Aber da muss es dann ja wohl wirklich zu schlimmen Zerwürfnissen kommen, wenn du schon also deinen Fahrer nach Hause schickst. Und ich finde auch, das ist ja auch ein Zeichen. Hat er schon ein neues Team fürs nächste Jahr?
Ja, der wird beim Team Oscaro Fortuneo fahren.
Ah, okay. Ne, weil sonst ist das ja auch ein Fingerzeig sozusagen mal an die anderen Teamleader so nach dem Motto, guckt euch mal, was für ein Kuckuck ihr euch da vielleicht ins Nest legt. Ne?
Ja, aber man weiß ja jetzt nicht, ob das am Fahrer lag oder ob das jetzt nur ein Vorwand war.
Ist er dir an dem Tag irgendwie besonders, also er ist ja auf eigene Kappe gefahren und hat dann sozusagen gesagt, für wen sollte er arbeiten? Er sollte für
Keldermann
arbeiten, der war ja an dem Tag irgendwie zurückgefallen oder nicht gut drauf oder so, und dann ist er auf eigene Kappe gefahren. Wahrscheinlich ist das so oft so, ne? Man fragst hier und hörst das eine und fragst dort und kriegst das andere zu hören, aber also ich glaube, wenn man ich meine, wie ist er denn am Ende reingekommen? Mit 8 Minuten Rückstand? Also egal, also Kellermann mit 8,55 und Barguil ein paar Minuten vorher, ein paar Sekunden vorher. Komische Nummer jedenfalls, muss man mal so sagen. Ne?
Und, ja, also da wird man, glaube ich, nie erfahren, was da jetzt wirklich die Beweggründe waren, diesen Fahrer einfach vom Rennen auszuschließen.
Ja, naja. Aber zumindest war es uns oder mir diese Randnotiz wert, weil ich fand es sehr, sehr kurios. Ansonsten kann man diese Etappe, glaube ich, ganz getrost
als Überführungsetappe abhaken, ja.
Genau. Das war die Etappe Numero 8 kam jetzt, ne? Bei 8 ist er nicht mehr gestartet. So war es doch.
Genau, ja.
Ja, die 8. Bevor Etappe ich den Überblick verliere.
Xorete Cati, ja, ist auch wieder so eine Etappe für eine Ausreißergruppe gewesen und das war eigentlich die Bora-Hansgrohe-Etappe, sage ich jetzt mal, die da mit 3 Mann in der Spitzengruppe waren, mit Buchmann, ich glaube noch mit Christoph Pfingsten und mit Rafael Majka, und kurz vorm Schluss der Etappe stand dann auch wieder so eine Wand auf dem Programm, Erstkategorieberg, aber extrem steil. Und danach
ist es noch bis zu 18 Grad, wenn ich das hier 18%, nicht 18 Grad.
Ja, genau. Und danach ging es dann noch so eine kleine Abfahrt runter ins Ziel. Und ja, Rafael Majka, der wollte da unbedingt mit der Brechstange diese Etappe gewinnen. Und Emanuel Buchmann hat dann lange auch das Tempo gemacht für ihn. Majka ein paar Mal attackiert, aber Julian Alaphilippe, den wirst du halt in so einer Steigung nicht los. Also wenn die kurz und knackig ist, der ist da auch schon beim Flash Ballon und bei Lüttich, Bastogne Lüttich, glaube ich, dann auch schon ganz oft vorne reingefahren. Das zeigt einfach, dass der ja sowas kann und hat es so ein bisschen ausgenutzt. Der ist bei Majka dran geblieben in der Steigung und dann gab es kurz vor dem Ziel so eine Schikane. Und als alter Crosser ist er da schnell durchgefahren, wie es Majka gar nicht konnte. Und hat sich somit den Etappensieg, also einen kleinen Vorsprung und dann den Etappensieg geholt. Ja, und fürs Team Bora Hansgrohe letzten Endes viel gearbeitet, aber wieder mit leeren Händen ins Mannschaftshotel gefahren.
War das auch die, nee, ich glaube, das war nicht die Etappe, wo man hinterher das Video gesehen hat, wo er über einen Zebrastreifen gesprungen ist, war er das auch? Nee, ne? Ich war viel zu viel durcheinander.
Spannend, noch bei den Favoriten, auch an diesem Tag wieder hat Chris Froome attackiert und der Einzige, der da bei ihm bleiben konnte, war Alberto Contador, der mit Froome zeitgleich reingekommen ist. Und ja, zeitweise sah das wirklich in dieser Rampe aus wie eine Deklassierung der anderen von Froome. Und die haben halt alle wieder Rückstand gefressen.
Im Grunde genommen kann man schon fast sagen, dass ich das nochmal sagen werde, ja, dass ich schon fast ein bisschen bedauere, dass Contador am Anfang so viel verloren hat an diesem einen Tag. Also es wäre
ja
auch,
schade darum.
Ja, also dass ich ihm nochmal was gönne, also hätte ich selber nicht gedacht, aber wenn man sich jetzt vorstellt, was hat er 3 Minuten ungefähr verloren an diesem einen Tag? Kann das sein? 3,5? Das ist ja genau das, was er jetzt hinter Froome zurückliegt. Und Froome kann sich jetzt natürlich auch, wenn er, ich will nicht sagen, er hat Contador als seinen Helfer mit dabei, ne, aber er weiß, Contador möchte mit Sicherheit nochmal eine Etappe gewinnen oder möchte sich möglichst weit nach vorne. Für Contador kann es ja jetzt fast noch ein Ziel sein, sich aufs Podium zu platzieren wenigstens. Er kann ihn ja jetzt, wie es immer gesagt wird, von Richie Porte so als externen Helfer mitbenutzen.
Ja, aber das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen, weil Alberto Contador fährt da schon irgendwo jetzt sein eigenes Rennen und das Rennen ist so zu diesem Rennen geworden eigentlich nur wegen Alberto Contador, weil der auf jeder Etappe irgendwas probiert diesen Rückstand wegzumachen und ist ein angeschlagener Boxer und die sind ja bekanntlich am gefährlichsten, also.
Ja, aber der 3 Minuten ist halt, ne, gegen einen Froome, wo am Ende noch ein was denn, wann kommt denn das Zeitfahren? Ne, es kommt
Dienstag.
Noch ein 40.
Nächsten Dienstag.
Ja, auf der 16. Etappe. Ja, ich wollte das ungefähr nochmal 40 Kilometer Zeitfahren und Contador ist jetzt mit Sicherheit kein schlechter Zeitfahrer, ne, aber das sei da.
Ja, aber du weißt ja nie, also so eine Rennsituation zum Beispiel, wie wir sie heute hatten, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, das passiert schnell und da gehen dann halt die Lücken halt auf.
Ja klar, ne, also ich finde es auch alle ehren wert, dass er versucht und mit der Brechstange aller ehren wert, also das möchte ich jetzt gar nicht. Ich habe immer schon gesagt, ein Kämpfer ist er. Was er sonst noch alles ist, möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ein Kämpfer ist er. Was wollte ich denn sagen? Aber das war sozusagen dann an dem Tag auch wieder Contador und Froome als die Besten der beiden sind. Ich bin mal gespannt, wenn man hinterher mal rausrechnen würde, was Contador, ich meine, es wäre natürlich ein komplett anderes Rennen gewesen, aber was Contadors Rückstand, wo er gelandet wäre, wenn das nicht so an diesem einen Tag in die Binsen gegangen wäre. Oder vielleicht er nur einen halben Rückstand kassiert hätte. Oder. Entschuldigung, ich muss gehen, dass es spät ist. Ich bin gar nicht gewusst, gleich aufzuladen. Wo er dann gelandet wäre. Sind wir jetzt schon bei Etappe 9? Wir sind aber richtig, richtig flott unterwegs eigentlich.
Ja. Aber fehlt eine Etappe.
Was? Nee. Gerade hatten wir doch Etappe 8, oder? Das war die Etappe mit Alaphilippe.
Genau, und jetzt sind wir bei Etappe 9 nach Cumbre del Sol.
Ja.
Eine Ankunft, die es bei der Vuelta 2015 genau in der Form auch schon mal gab. Und damals hat Chris Froome, so sage ich mal, das erste Mal Bekanntschaft mit Tom Dumoulin geschlossen. Als Froome da in dieser steilen Rampe auch schon kurz vorm Ziel wie der sichere Sieger eigentlich aussah, aber dann kam Tom Dumoulin und hat ihn da noch überholt und diesmal hat der Froome ja alles richtig gemacht in dieser, auch wieder so eine kurze, richtig giftige Steigung, die ihm sehr entgegenkommt, die da zweimal befahren wurde, aber das Rennen war eigentlich so, dass es bis auf den letzten Kilometer eigentlich eine relativ geschlossene große Gruppe gab, weil selbst in dieser steilen Rampe extreme Windverhältnisse waren und dann erst auf den letzten Kilometer hat da der Chris Froome den Hammer ausgepackt und ja, den anderen da wieder ordentlich eins mitgegeben. Und es war halt die Etappe davon geprägt, dass sich das Team Cannondale-Drapac vorne eingespannt hat. Und das hatte eigentlich nur den Hintergrund, dass sie sich halt zeigen wollten, weil da gab es an dem Tag diese Schreckensnachricht, dass das Budget wohl nicht reicht, weil ein Sponsor abgesprungen ist und die jetzt nur noch 2 Wochen Zeit haben, um einen neuen Sponsor mit 7 Millionen zu finden, um das Team zu retten.
Ja, was jetzt wirklich ein Himmelfahrtskommando ist. Daraufhin natürlich die Reaktion verständlich und da muss man auch erstmal den Kopf dann für frei haben, ne? Also ich meine, welche Reaktion will man sonst zeigen, als an dem Tag wirklich um Leben und Tod zu fahren, aber also möchte ich auch nicht in
Ja gut, also Michael Woods ist dann ja auf der Etappe auch Dritter geworden, aber da hat es dann am Ende dann doch ein bisschen gefehlt, um dann bei Chris Froome mitzufahren.
Ja, mich hinterlässt sowas immer ein bisschen, wenn man hört, dass ein Fußballer für 220 Euro Millionen, 220 Millionen wechselt und wenn man sich überlegt, dass man davon dann irgendwie 30, nee Quatsch, was 30? Ja doch, 30 Radsportteams einfach mal bitte. Man könnte einfach die komplette Tour de France Mannschaften und Vuelta und Giro alle budgetieren. Irre. Also möchte ich gar nicht weiter drüber nachdenken, über diese Relation. Aber Froome, wie du es eben schon wunderbar gesagt hast, 5 Kilometer Rampe, steil bergauf, 21%, da ist er im Moment das mit Abstand das Maß aller Dinge. Und konnte dann Chaves und Woods verweisen. Insgesamt trauriger Tag für irgendwie das Team Cannondale. Weißt du, also ist jetzt Cannondale oder Drapac abgesprungen?
Nein, ich glaube keiner von den beiden, sondern ein anderer Sponsor noch fürs nächste Jahr.
Ah, okay. Von der vorgesehen fürs nächste Jahr, okay. Ja. Also fände ich, wie soll man sagen, unschön, wenn da jetzt Schluss wäre und die Lichter ausgehen würden. Wäre natürlich, wen hat man denn da so als Simon Clark, Tyler Finney, Namen, die mir jetzt.
Ja, obwohl man sagen muss, das Team ist mit Rigoberto Urán Zweiter der Tour de France geworden und schon schwierig oder ja, traurig, dass dann so ein Team vielleicht aufhören muss.
Ja. Hoffen wir das Beste. Also drücken wir noch die Daumen und gucken, dass da irgendwie noch was draus wird. Bis dato ist ja, glaube ich, noch nichts mehr dann irgendwie auf die Tapete gekommen. Und vielleicht um nochmal so zu sagen, Gesamtklassement zu diesem Zeitpunkt, klar, Chris Froome weiter vorne, wieder ein paar Sekunden abgegriffen vor Chaves und Roach. Nibali, Van Garderen, De La Cruz, Aru. Aru unauffällig, ne? Man hat am Anfang, nicht Aru meinte ich, ich meinte Nibali. Eher unauffällig am Anfang, ne? So bei den ersten zwei, drei Etappen, mit Ausrufezeichen ja sogar. Fabio Aru? Habe ich es nicht mitgekriegt oder ist er einfach sehr blass?
Ja, gut, also es hat jetzt auch schon die Tour de France in den Beinen. Und,
ja, gut, hat Froome auch. Könnte man
ja
argumentieren.
Aber die Herangehensweise an das Rennen von Froome ist ein bisschen andere als, sage ich jetzt mal, der anderen Gesamtklassements-Favoriten. Weil der verfolgt diese Strategie, in den ersten zwei Wochen möglichst oft viel Zeit rauszuholen und dann, ja, wird man sehen, auf gut hoffen, dass die Form auch die dritte Woche übersteht. Bei den anderen ist es halt so, die fahren sich, denke ich, erst, also viele Favoriten, die kommen erst in der zweiten, dritten Woche jetzt richtig ins Rollen.
Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber er hat sich halt diese Position ja auch erarbeitet sozusagen, ne? Dass er sich das erlauben kann. Kommen wir vielleicht dann schon zur Etappe 10. Also es war dann Ruhetag. Habe ich da was verpasst? Nö, eigentlich nicht, ne? Also war...
Am Ruhetag?
Ja. Also im Sinne von, keine Ahnung, Hotel eingebrochen oder weiß nicht.
Nee, nichts.
Fahrer wurde geklaut, ein anderer Fahrer nach Hause geschickt. Ne? Zu dem anderen kommen wir ja später noch, was heute passiert ist. Aber da ist ja nichts Aufregendes passiert, was ich hätte mitkriegen müssen, können, sollen.
Ja, aber die Etappe nach dem Ruhetag, ganz interessant, nur einen Berg auf dem Programm.
Aber von da aus, das muss man dann vielleicht auch zu so einem Profil wieder sagen, von da aus einfach nur, was heißt einfach nur, ne, das sind ja meistens für mich die Abfahrten, wo ich am meisten Respekt und Angst vor hätte, geradeaus ins Ziel runter.
Was heißt geradeaus?
Ja, also ohne weitere
kurvig.
Anstiege.
Ja.
War das die Etappe mit dem schönen Bild von oben?
Wie meinst du?
Es gab eine Etappe, da habe ich Bilder gesehen, wo die eine Abfahrt durch den Wald sehr, sehr, sehr serpentinenhaft gefahren.
Ja, genau, das war genau die Etappe, wo alle 50 Meter eine 90-Grad-Kurve kam.
Genau, genau. Also in dem Fall war es natürlich völlig falsch zu sagen, geradeaus ein Stil, sondern ich meinte damit einfach in der X-Achse sozusagen, ne, im Höhenprofil fast runter, geradeaus. Also aber mit Kurve.
Ja gut, auf der Etappe wieder eine Ausreißergruppe vorne, die es auch geschafft hat, durchzukommen, sogar in der Heimat, sage ich jetzt mal, von José Joaquín Rojas, der auch vorne den Etappensieg mit Matteo Trentin ausgefochten hat. Aber im Sprint, im Zweiersprint, wenn du mit dem Matteo Trentin auf die Zielgeraden kommst, na, da hast du nicht viel zu bestellen. Das hat auch der Rojas, der eigentlich ein ganz guter Sprinter ist, gemerkt. Bemerkenswert für mich nur, wie gut Matteo Trentin über diesen Berg gekommen ist. Weil das ist ja eigentlich doch, ist zwar ein hügelfester Fahrer, aber es war schon ein richtig schweres Ding. Und dass der da jetzt ganz vorne aus dieser Spitzengruppe so vor Leuten wie Marc Soler zum Beispiel drüber fährt, hat mich dann schon ein Stück weit, ja, doch, will ich sagen, überrascht. Ja, und bei den Favoriten war es ja so, dass Nibali sein Team eingespannt hat, einen ganzen Anstieg über Tempo gemacht hat, dann in der Abfahrt sich auch ein Stückchen absetzen konnte, aber als er gesehen hat, dann, dass ja, es dann einfach nicht genug ist oder es einfach den Aufwand nicht wert ist, um da vielleicht 10 Sekunden am Ende rauszuholen, weil er kam dann doch noch ein Flachstück zum Schluss, ein kleines, und die Abfahrt war dann doch nicht so steil, hat er das auch wieder zurückgezogen. Der Einzige, der durchgezogen hat, war Nicolas Roach, der auch wirklich da, ja, ein paar Sekündchen rausholen konnte gegenüber dem Rest. Aber ansonsten hat sich auch auf dieser Etappe in der Gesamtwertung wieder eigentlich nicht viel getan.
Nee, also Roach hat sich 30 Sekunden da so wie so ein Eichhörnchen zusammengesammelt. Wer weiß, wofür es am Ende mal gut sein wird, muss man ja auch sagen. Er lag dann halt zeitgleich mit Chavez auf Platz 2. Und wie soll man sagen, ne? Also es kann ja immer was passieren und muss nun mal einen Froome jetzt stürzen, dann wäre er zeitgleich mit dem roten Trikotträger. Ne? Also falsch ist das mit Sicherheit nicht, die Taktik, die er fährt. Und dann kam am gestrigen Tag, Moment, habe ich Datum? Ja, doch, gestern, ne? Die 11. Etappe.
Genau.
Die dann so.
Es war die erste richtige Bergetappe, genau. Sage ich jetzt mal.
Das erste richtige Feuerwerk.
Ja, was heißt Feuerwerk? Also man
hat man aber, nee, oder zumindest der Parcours versprach, dass es zur Sache gehen kann.
Ja, also man hat halt ein ganz anderes Rennen gesehen als bei diesen kurzen Ankünften, diesen Mauern, sage ich jetzt mal, diesen Wänden, weil da war wirklich zwei richtig lange, heftig schwere Anstiege drin waren. Mit zwei Erstkategoriebergen und der Ankunft auf über 2000 Metern am Observatorium in Cala Alto.
Also du sprichst von zwei Anstiegen. Also ich würde das fast schon, also ich finde, das eine ist ja schon, das, also der erste Teil, um die Strecke mal so ein bisschen zu beschreiben, es geht ja im Prinzip ab Kilometer um die 70 so rum, bis Kilometer 150 fast nonstop, mehr oder weniger bergauf. Ne, also es gibt ja diesen berühmten Berg, da habe ich auch mit meinem Kollegen drüber gesprochen, in Südamerika, hast du mir nicht den Link geschickt zu dem Anstieg irgendwie mit 80 Kilometer?
Ja, wo man auf 4000 Meter rauf fährt.
Genau, also diese 80 Kilometer an Bergankunft, ja, aber das geht, also ich will nicht sagen, dass das gleiche Dimensionen hat, ne, weil natürlich der Anstieg ein anderer ist, ne, aber trotzdem, weißt du, auch wenn es nicht richtig steil ist, von mal eben so 80
Kilometer. Höhe auf 1800 Meter rauf, ja.
Ja, genau, ne, und das muss ja jetzt noch nicht, die Steilheit macht es ja noch nicht mal aus, ne, aber dann nonstop einfach bergauf.
Ja, und es ist halt die Sache an Sonnenanstiegen, es ist halt gefragt, dass du lange eine relativ hohe Belastung aushalten kannst und nicht über 5 oder 10 Minuten alles auspowern kannst.
Genau.
Ja, und auf der Etappe war sehr spannend, wie ich fand. Vorne war eine Ausreißergruppe weg, unter anderem mit einem der Yates-Brüder und Giovanni Visconti vom Bahrain-Team war auch dabei. Ja, und die haben auf der Etappe echt was probiert. Nibali und Contador, die hatten da versucht, sich in der letzten Steigung abzusetzen. Sky hat aber weitgehend, sag jetzt mal, alles neutralisiert und oben auf den letzten Metern war sehr, sehr starker Wind und zwischenzeitlich sah es mal so aus, als würde Froome auf der Etappe vielleicht ein paar Sekunden kassieren, was dann aber doch nicht der Fall war, weil er hat in seinem typischen Modus alles wieder von hinten aufgefahren und ist dann sogar am Ende noch hinter Miguel Angel Lopez als Zweiter ins Ziel gefahren. Aber was sich für mich an dem Tag schon ein bisschen herauskristallisiert hat, ist dieser Zweikampf zwischen Nibali und Froome gewesen.
Also bis dahin hätte ich da nicht drauf gewettet. Also Nibali, dass er jetzt der Größte wieder ist. Also ich, nee, wie soll man das sagen? Also ich hätte jetzt nicht Nibali als Ersten auf dem Schirm gehabt, bevor diese Etappe war. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer wird in den nächsten 3-4 Tagen der größte Konkurrent werden, hätte ich nicht unbedingt als Erstes den Namen Nibali jetzt gesagt.
Ja, warum nicht?
Ich hätte gesagt, Froome hat im Moment, also ne, warum ihn? Also ich hatte ihn ja, ich hätte jetzt gesagt, eher so ein, also so ein Roach ist auch jemand, der beißt.
Ja, aber das ist ja niemand, der bei einer Grand Tour aufs Podium fährt. Also der hat ja
aber Nibali hätte
so richtig.
Ja, aber ich hätte nicht Nibali, also ich hätte keinen gehabt, ne? Ich hätte jetzt gesagt, er ist im Moment, einfach ist Froome so über die Maßen heraus,
ja, aber gegenüber den anderen. Chavez hat es ja zum Beispiel auch gesagt, ab der zweiten Woche ist es ja eine ganz andere Vuelta. Also ist ja klar, in diesen langen Steigungen, die liegen ganz anderen Fahrertypen als diese kurzen Rampen. Und ja, Froome hat das schon bewusst, also denke ich, ein Auge darauf gehabt, dass er in der ersten Woche da möglichst viel Zeit auf Nibali rausholt, weil er weiß ganz genau, dass er diese kurzen Rampen viel, viel besser hochkommt. Und man hat jetzt in der Steigung zum Beispiel oder auf der Etappe gerade gesehen, dass da ja doch die beiden mindestens ebenbürtig waren. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Und da wird es dann vielleicht auch irgendwann mal, wäre dann die Frage berechtigt, oder zu diesem Zeitpunkt die Frage berechtigt, wer wird dann auch den längeren Atem haben, ne, bei dieser ganzen Geschichte.
Ja, aber auf der Etappe hat man auch wieder gesehen, also die hat wirklich großen Schaden dann auch im Gesamtklassement angerichtet. Man hat gesehen, John Esteban Chavez war da schon relativ früh abgehängt, am Ende mit 2:05 auf den Sieger Lopez reingekommen. Und auch hinter Froome, Nibali und Kelderman gab es dann auch schon wieder eine größere Lücke. Und ja, selbst Alberto Contador hat da einiges an Zeit bekommen. Ja, und da hat sich auch so dann nochmal die Spreu vom Weizen getrennt. Im Gesamtklassement nach der Etappe Froome mit einer Minute 19 vor Nibali, 2:33 vor Chavez und dahinter, ja, der Abstand bis zum 10. runter Lopez, 4:11, also da hat sich das jetzt dann doch schon so ein bisschen herauskristallisiert, wer denn am Ende in der Lage sein wird, aufs Podium bzw. in die Top 10 zu fahren.
Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch Überraschungen geben wird. Ich kann auch gar nicht beziehen, also so, ich kann es nicht benennen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwas passiert noch und ich möchte nicht, dass es was Schlimmes ist, aber mir fehlt noch so ein bisschen, erinnerst du dich, dass wir am Anfang von der Tour immer so über die Überraschungen und jeden Tag ist etwas Besonderes los und dann passiert hier mal was? Ich finde, es ist sehr viel los, also ne, wie gesagt, ich habe mehr gelesen als gesehen von den animierten Etappen, die du gesprochen hast, ja, aber so eine Überraschung, im Sinne von auch, es kann auch durchaus eine negative sein, ne, im Sinne von Sturz oder Ausfall oder. Sind wenig passiert und wer weiß, was danach kommt. Also ich bin da noch irgendwie, weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, irgendwas kommt noch. Und heute Morgen bei der Arbeit auch dann direkt so, irgendwas kommt noch, da sah ich schon das Erste, ne? Also es hat gebrannt.
Ja, eine relativ traurige Meldung vom Rande der Vuelta beim irischen Team Aqua Blue Sport. Wurde der Teambus abgefackelt.
Ja, also ich weiß nicht, wer sowas macht. Also mein erster Gedanke war ganz komisch, der war, wo sind die unterwegs? Und da fiel mir ein, die ETA hat, glaube ich, die Waffen niedergelegt, ne? Also ich dachte, das wäre so eine ETA-Geschichte. Weil
wir waren nicht im Baskenland.
Ja, eben, deswegen habe ich mich gefragt, wo sind die denn unterwegs? Und dann fiel mir aber auch rein, die ETA hat ja, glaube ich, Waffenstillstand von sich selber verkündet und so weiter. Also sowas ist absolut sowas von dämlich.
Kann einem leid tun, auch für das Team, das sicherlich nicht das größte Budget hat und sich da mal eben einen neuen Teambus hinstellen kann.
Ja. Ich hoffe nur, also man kann sich nur wünschen, dass die gut versichert sind und dass zumindest in der Hinsicht dann irgendwie der Schaden sich in Grenzen halten wird. Ne? Also das wäre wünschenswert fürs Team, weil das wie du sagst, ne, also das steckt so ein Team auch nicht einfach mal weg, mal so eben nebenher, ne, muss man einfach mal sagen.
Und es saß ja jetzt, glaube ich, keiner in dem Teambus drin.
Naja, Also das wäre noch schlimm, also zum Glück. Ne? Aber kommen wir dann vielleicht zur Etappe von heute. War insgesamt eine Etappe wieder so eine Geschichte, okay, die ersten 50% wollte ich sagen. Wobei das ziemlich genau die Sache trifft. Die ersten 50% flaches Hin und Her, an der Küste wahrscheinlich auch noch lang. Und dann Hälfte der Etappe ist rum und wie als wenn man einen Schalter umlegt, geht es dann bergauf und animiertes hoch und runter.
Ja, sehr spannende Etappe heute wieder und wieder war es Alberto Contador, der dafür gesorgt hat mit seiner Attacke zusammen mit Roach, dass sich etwas tut, dass Bewegung ins Rennen kommt. Also die Ausreißergruppe war ja vorne schon wieder weg, um es dann vorwegzunehmen. Thomas Maczynski hat da seinen zweiten Etappensieg geholt, ja, hat sich den anderen da so ein bisschen davon geschlichen, seinen Mitausreißerkollegen, und die konnten den dann auch nicht mehr einholen. Aber ja, bei den Favoriten war es halt Contador mit seiner Attacke, der vorne noch Edward Toynes, glaube ich, hatte, oder zumindest noch einen anderen Helfer, der ihn da noch ein Stückchen weit schleppen konnte. Also er hatte immer nur so 10, 15 Sekunden Vorsprung und es sah so aus, als hätte Sky die Situation völlig im Griff. Aber dieser letzte Aufstieg war dann doch recht schwierig zum einen und in der Abfahrt soll es wohl sehr, sehr rutschig gewesen sein. Ja, und dann ist es so gewesen, dass Chris Froome da sogar zweimal zu Boden musste.
Genau, das hat sich auch noch mitbekommen, ne? Zwei Stürze von Froome hat sich offensichtlich, also alles, was ich so mitbekommen habe, jetzt nicht sonderlich irgendwie großartig verletzt. Dass das jetzt ein wie soll man sagen, längerfristig ein Schaden hat. Er hatte auch einen Defekt, glaube ich, ne?
Ja, er hatte einen Defekt und dann ist er, der zweite Sturz war, denke ich, der Hektik so ein bisschen geschuldet, weil er ist halt in eine steile Rechtskurve reingefahren, aber innen drin in dieser Kurve stand der Teamwagen von Katyusha und hat die Ideallinie versperrt und dann hat er sich übers Vorderrad abgelegt, weil er einfach die Kurve zu spitz angefahren ist.
Aber auch dann wieder, das war doch Absicht, das war nicht von Katusha doch absichtlich gemacht. Da hat der Kittel doch seine Finger jetzt schon im Spiel.
Ja, aber interessant, wie sich dann die anderen Favoriten da verhalten haben. Normalerweise, das war eine schwierige Situation, normalerweise gibt es ja diesen Ehrenkodex, sage ich jetzt mal, dass man kein Gas gibt, wenn der Führende stürzt oder einen technischen Defekt hat. Aber das Problem war ja, dass vorher schon Alberto Contador diese Situation ausgelöst hatte und vor Froomes Problem schon vorne rausgefahren war. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir warten jetzt auf Froome und schenken Contador 3 Minuten.
Ja, natürlich. Ne, das ist immer so. Also, das ist ja das alte Lied und ich glaube, da gibt es auch keine Lösungen vor. Ne? Was macht man? Also, Platz Nummer 3 ist vorne weggefahren, Platz Nummer 1 hinten stürzt, was machen Platz Nummer 2 und 4, die in der Mitte dazwischen hängen, ne? Also sie können ja nicht dem einen, der vorne wegfährt, die Zeit schenken, bloß weil der eine hinten runtergefallen ist. Andererseits, jetzt vorne Contador zu sagen, ey, wir warten jetzt mal alle hier, ist natürlich auch doof. Also gibt's keine richtige Lösung für.
Nee, Alberto Contador hat da ja völlig berechtigt auch weiter Vollgas gegeben dann, weil er war ja schon losgefahren, bevor das mit Froome war. Aber bei den anderen Favoriten hat man eine ganze Weile gezögert, bis sich dann irgendwann die Astana-Mannschaft und auch das Bahrain-Team so ein bisschen, ja, die haben halt einfach gesehen, dass der Contador zwischenzeitlich da mehr als eine Minute rausgefahren hatte, was dann auch schon wieder recht gefährlich war fürs Klassement. Da haben die da ein bisschen Gas gegeben und Froome, der hat mit zwei Teamkollegen, ich glaube mit Pools und Nieve, da versucht, den Anschluss wieder herzustellen, was bis zum Schluss nicht ganz gelungen ist. Aber in meinen Augen haben da die anderen Favoriten eine große Gelegenheit verpasst, um da viel Zeit gut zu machen.
Mhm. Ja, einerseits ja. Andererseits, vielleicht haben sie sich auch ehrenvoll verhalten, weil ich finde, wenn man jetzt darüber spricht mit den Favoriten, ne, also wie verhalten sich die Favoriten, da muss man auch die Frage stellen, gehörte Contador zu diesem Zeitpunkt zum Favoritenkreis noch mit dazu?
Ja, ein Alberto Contador darfst du keine 2 Minuten geben.
Dann ist ja, aber du verstehst, worauf ich hinaus will, ne? Gehört er so zum engen Favoritenkreis, dass man sich das Recht nimmt, ihm nachzufahren, anstatt auf Froome zu warten? Ja, nein.
Ne? Auf jeden Fall.
Das sagst du jetzt, ne? Ich sag, mein Gott, der Contador, der hat 3 Minuten, der ist weg vom Fenster, der alte Mann. Ne? Also ich glaube, da sind so ganz viele, ich will es gar nicht moralische Fragen, das klingt so hochtrabend, weil es geht eben nur um Radsport, ne? Aber da sind so durchaus mehrere Fragen, die man stellen kann. beim Hin und Her. Und das, ne, also man sieht auch daran, es kann noch viel passieren. Ne? Also wir sind jetzt mittlerweile bei Etappe Nummer, wo sind wir? Nummer 12, also vom heutigen Tag. Und also jetzt, was soll ich dir mal sagen, jetzt durch die ganzen Erzählungen und das in meinem Kopf, wie sich das Bild so zusammensetzt von dem Ganzen, jetzt bin ich schon eher wieder drin und will mir die Vuelta angucken als vorher. Das war sehr, sehr gut für mich zumindest. Also vielleicht, hoffentlich geht das ja auch dem einen oder anderen Hörer so, dass der so sich jetzt wieder reinfindet. Wenn wir jetzt mal so das Gesamtklassement uns zum derzeitigen Zeitpunkt anschauen. Froome von Nibali, Chaves, De La Cruz, Kelderman, Sakkarin, Aru, Woods, Contador und Lopez unter den Top Ten. Wer denkst du, wird von denen jetzt in Madrid, ist die Ankunft in Madrid überhaupt? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
In Madrid auf dem Treppchen. Oder hat sich da was verändert? Glaubst du, hat jemand anderes als Froome noch eine Chance, wenn jetzt nicht irgendwie ein Sturz wieder passiert oder so etwas Unschönes?
Ja gut, also es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass der Kampf um den Gesamtsieg zwischen Nibali und Froome auf ein Duell hinausläuft. Mhm. Und dahinter, ja, wird es echt spannend, wer so, da liegen halt, ja, von Chaves bis, sage ich jetzt mal, Contador, ganz viele Fahrer innerhalb von ja
einer Minute,
ja.
Ja, ganz genau eine Minute.
Genau. Und ja, heute, Froome hatte auch Zeit verloren, also das dürfen wir nicht unterschlagen, hat glaube ich irgendwie 20 Sekunden oder so auf die anderen Favoriten kassiert und da wird man jetzt auch erstmal sehen müssen, wie der sich von seinem Sturz erholt, weil es dann doch immer schon zum einen eine moralische Sache ist und zum anderen sicherlich auch körperlich leichte Folgen haben wird. Ja, und ich denke, dass, wie gesagt, dass der Sieg zwischen Froome und Nibali ausgemacht wird.
Also würdest du das Rennen zum derzeitigen Punkt so sehen, es geht ein Zweikampf um Platz 1 und danach ein Achtkampf um den letzten Platz.
So ungefähr, ja. Also von diesen Leuten, die dahinter um Platz 3 fahren, da hat jetzt auch irgendwie schon jeder mal seinen schwachen Tag gehabt. Und da viel Zeit verloren und deswegen ist es einfach schwierig einzuschätzen. Also zum Beispiel Miguel Angel Lopez, den schätze ich ganz, ganz stark in diesem Rennen um Platz 3 ein. Er hat zwar schon 3,51 Rückstand, aber er hat gestern die Bergankunft gewonnen in einer Art und Weise, die extrem beeindruckend war. Und es sind jetzt so Steigungen oder Etappen, die jetzt kommen, die dem extrem gut liegen. Und von daher würde ich schon sagen, dass der Esteban Chaves und ein Alberto Contador für mich die drei eigentlich sind, die Platz 3 ja, in Angriff nehmen werden. Oder vielleicht sogar, also diese Rennsituation, wie gesagt, kann immer irgendwie eine verrückte Etappe passieren, wie im letzten Jahr diese 100-Kilometer-Etappe, als das halbe Sky-Team aus dem Zeitlimit gefallen ist. Mhm. Weil das ist extrem gefährlich jetzt auch für das Team Sky, weil es sind halt noch viele Fahrer, die, jetzt sage ich mal, noch so in Schlagdistanz liegen und man darf da halt keinen fahren lassen. Und
Also ja. Das ist auch, Froome ist bei weitem nicht durch, ne? Also so im...
Ja, und wir wissen ja vor allem, dass gerade Fahrer wie Chaves, Contador und Nibali sind halt für extrem verwegene Renntaktiken bekannt. Und wenn die sich da mal irgendwie zusammenschließen, dann kann es da schon nochmal eng werden.
Du meinst kamikazehaftes Attackieren.
Ja, aber auch mit Sinn. Also wir können uns alle noch gut dran erinnern, 2012 bei der Vuelta, haben auch alle gedacht, Rodriguez hat das Ding in der Tüte. Und dann kam halt diese Etappe, wo eigentlich auch niemand dachte, dass was passiert. Es war war schon eine Bergankunft, aber nicht wirklich schwer. Und auf der Etappe hat Alberto Contador mit so einer verwegenen Aktion den Rodriguez völlig aus den Schuhen gefahren.
Es ist auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Und
und vor allem, es kommen ja jetzt gerade die richtig schweren Etappen. Ja, morgen also haben wir, wenn wir jetzt mal vorausblicken, morgen haben wir jetzt nochmal so eine Etappe. Gut, da geht es jetzt zum Schluss auch noch so ein bisschen bergauf, sage ich mal, aber ist jetzt nicht so, dass da, denke ich, unter den Klassementsfavoriten große Abstände geben wird. Aber danach, dann Sonnabend und Sonntag, da sind wirklich zwei richtig schwere Bergetappen. Zum einen die Sierra de la Pandera, wie ich schon gesagt hatte, ist die Etappe 2006, als Vino Kurov da die Vuelta mehr oder weniger für sich entschieden hat, ein richtig schwieriger Anstieg. Zum Schluss sind es wie viele Kilometer? Ich glaube 18 Kilometer oder so.
Wann, welchen? Am Samstag?
Sierra de la Pandera, genau, Etappe Nummer 14. Es sind am Ende, ja, so gut, sagen wir mal 15 12? Kilometer. Ja. Aber ja, gut, 12 Kilometer.
Ja, also ist immer die Frage, wo fängt man an? Wo fängt man an zu zählen und wo hört man auf? Bei Pro Cycling werden die letzten 12 aus. Wurscht, ne? Also sagen wir eine deutlich zweistellige Zahl an Kilometern. Da sind wir, glaube ich, hundertprozentig sicher.
Ja, zum einen das eine schwere Bergetappe und danach ist für mich eigentlich so die Königsetappe, die wir schon angesprochen hatten, Hoya de la Mora auf 2500 Meter, diese Ankunft mit dem Alto de Hazayanas. Und es ist, ja, eine sehr, sehr schwere Bergetappe und
129 Kilometer nur lang, was ja auch oft genug zu animierten Etappen führt.
Genau, und da könnte schon so, also da könnte man, wenn man die Beine zum einen hat und auch die Taktik, könnte man da eine Wende im Gesamtklassement herbeiführen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich hänge Sonntag irgendwie 6 Stunden im Auto, um danach nach Hause zu kommen und die Wohnung ist besetzt sozusagen. Naja, Eurosport-Player, vielleicht ist er dem da gar kein Fußball, kann ich mir
ansehen. Ja gut, ich sitze im Büro.
Ja, aber bei dir ist es, glaube ich, fast schon erwünscht, dass du dich nebenher informierst, oder? Geht das jetzt mal ohne Flachs? Verrate, glaube ich, kein Geheimnis, dass du zumindest im weitesten Sinne aus einem Sport, im arbeitstechnischen Umfeld, aus einem sportlichen Bereich kommst.
Ja, aber es ist dann doch immer noch was anderes, als ob ich die Etappe, denn ich hätte mir die auch gerne in voller Länge angeschaut. Also, naja, gut, dann kann man, häufig mache ich es halt so, ich gucke sie mir hinterher einfach nochmal an. Und versuche, also es ist ja mal schwierig, wenn man die Etappe nicht sehen kann, dass man nicht gespoilert wird.
Ja, das kriege ich auch kaum hin. Aber ich finde, das ist in oft genug auch gar nicht so richtig schlimm. Also ich finde,
ich finde das mega schlimm.
Ja?
Wenn ich gespoilert werde, ja.
Nee, also ich finde es deswegen nicht so schlimm, weil für mich macht er das auch, macht gerade beim Radrennen auch mehr das wie ist es passiert, als das, was ist passiert. Doch. In dem Fall ist das wirklich so. Also, ne, ich gucke ja kaum, also, nee, eigentlich gucke ich so gut wie, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Fußballspiel gesehen habe, ne? Da wird mich das, glaube ich, mehr nerven, als beim, wie soll man sagen,
bei einem Radrennen.
Ja. Ja, ich habe gerade noch durch Zufall gesehen, hier ist auch ein Fahrer heute umgeschmissen worden von einem Fan. Hast du das gesehen? Vom Team
Fahrer? Kapusch?
Ja, ein Fahrer. Hat mir jemand das geschickt. Ich schick's dir jetzt mal weiter. Ganz komisch. Erzähl noch mal die Geschichte mit dem, also wir erzählen ja am Ende meistens irgendwas Gutes zum Rauskommen. In dem Fall ist es ja nicht so. das ist der falsche Link. Mit dem Polizisten.
Na gut, also heute gab es eine recht kuriose Szene. Da ist ein Fan, also hat sich nicht so richtig an die Regeln gehalten und ist halt, wie man das oft im Fernsehen sieht, neben den Fahrern hergelaufen. Und dann hat ein Polizist halt, wollte den zur Ordnung rufen und hat diesen Fan geschubst über die Straße. Dooferweise fuhr der gerade ein Motorrad lang und das Motorrad ist dem halt über die Füße gefahren und selbst zu Fall gekommen.
Ja, und mein erster Kommentar ist, am Anfang fand ich es noch lustig, aber ja, Motorrad über den Fuß, da hört es dann vielleicht noch langsam, aber sicher deutlich aus.
Ja, und vor allem, wenn man sieht, also dahinter sieht man noch so ein bisschen dieser Polizist, der hilft dem Fan da ja jetzt nicht, sondern der, ja, hat da dann doch noch ein paar deftige Worte für den übrig, obwohl der gerade von dem Motorrad übergefahren wurde.
Ja, wobei ich weiß nicht warum. Ob das so ein Rad, den ich mal bekommen habe, da war ich noch sehr, sehr jung, also so das Alter, wo man das erste Mal vielleicht so ein bisschen ausgeht, ne, wo man dann so abends bis 12 draußen bleiben darf oder so. Und das war in Spanien auch und da war ein spanischer Kumpel dabei und hat mir immer gesagt, mit der spanischen Polizei ist nicht wie mit der deutschen Polizei. Leg dich nie mit denen an. Keine Widerworte. Ja, Amen und ja, I, Sir. Sonst sagt man nichts. Also, und vor allen Dingen, wenn es die, da gibt es ja diese normale Polizei und dann gibt es ja noch diese Guardia Civil, die ja dann nochmal irgendwie eine, also immer schön brav sein. Ja, also spanische Polizei immer ganz, ganz lieb sein.
Ja, aber was ich mich jetzt gerade frage, bei diesem anderen Video, warum wurde dieser Maxim Belkov da von diesem Fan gezielt angegriffen und in die Bande geschubst?
Ja, wir werden, vielleicht hast du noch den Link zu dem Motorradvideo und ich zu diesem Video, werde ich auf jeden Fall mal unter die Folge setzen. Keine Ahnung, also kann man nicht verstehen. Also in Spanien scheint da wohl im Moment einiges im Argen zu sein.
Komisch, ja, aber vor allem dieser Fahrer hat ja eigentlich gar nichts, also sich da nichts zu Schulden kommen, sage ich jetzt mal.
Nee, das sieht ja fast so aus, als wenn er, also ist immer blöd im Podcast über sowas zu reden, wenn ihr nicht seht, ne, aber guckt es euch einfach mal an. Das sieht ja fast aus, als würde er so ausrollen, ne, als würde er fast im Gruppetto nach oben fahren und dann sowas, also sehr, sehr komisch. Kuriose Situation. Vielleicht hat ja einer, vielleicht wird sich das noch klären und wir werden im Nachgang erfahren, was da los war und warum es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist. Sehr komisch.
Ja, aber solche Leute haben da nichts zu suchen, also an der Strecke.
Nee, und das eigentlich finde ich ja es auch gut, dass sowas auch von anderen Fans dann in dem Moment meistens gutiert wird, im Sinne von, dass der Mainz auf die Nase kriegt oder sowas. Irgendwie, ne? Dass man sozusagen da so eine Art, wie soll man das sagen? Dass die Fans untereinander ein reinigendes Element sind oder sich selber zur Ordnung rufen, oft genug, so etwas in der Richtung.
Ja, aber was jetzt, also wo du es gerade bei der Polizei gesagt hast, was ich dann doch sehr gut finde in Spanien oder gerade jetzt bei der Vuelta, gibt es ja diese Kampagne, dass also man mindestens 1,50 Meter Abstand halten soll beim Überholen eines Radfahrers. Ja. Und das wird gerade durch die Polizei dort sehr stark propagiert.
Ah, okay, das hatte ich nicht mitbekommen. Sehr schön zu hören. Ja, ich glaube, unseren Hörern brauchen wir das nicht zu sagen. Die wissen das alle. Da mache ich mir keine Gedanken. Aber sowas wäre auch in Deutschland mal wünschenswert. Nun gut. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Das, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen sehr kompakt und sehr viel und sehr schnell. Aber wir wollen ja immer zumindest ein bisschen am Ball bleiben. Und für diejenigen, die jetzt noch einsteigen wollen, in die Vuelta mal einen Zwischenstand zu geben, wie auch für mich. Und danke, dass du das alles so aufbereitet hast, Thomas. Ich wünsche euch bei diesen zwei sehr, sehr tollen Königsetappen am Wochenende, wenn ihr die sehen könnt, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ansonsten guckt mal, ob ihr das im Eurosport-Player nachschauen könnt oder zumindest nachlesen, damit ihr in der letzten Woche diesen spannenden Zweikampf um den ersten Platz und den Achtkampf um das Podium euch nochmal hineinfindet irgendwie. Thomas, wir sprechen uns nächste Woche irgendwann, denke ich, einfach. Ne? Wenn es uns
ja, hoffe ich doch.
Wenn Sie es unsere Arbeitszeiten zulassen. Ich hätte jetzt gerne noch Werbung gemacht für die Veranstaltung am kommenden, also nicht jetzt am Wochenende, sondern am kommenden Wochenende. Damit meine ich nicht deine Geburtstagsfeier.
Ja, okay.
Für die ich natürlich auch gerne Werbung machen würde, aber das mache ich nicht, sondern das Gravel Race in Belgien. Aber ist ausverkauft, alle Plätze weg. Der Christian und ich werden uns da rumtreiben, denke ich. Aber da werden wir wahrscheinlich in der kommenden Woche noch drüber sprechen. Und wenn ihr jetzt diese Folge ganz, 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 ganz schnell hört und übermorgen, also heute Tag der Aufzeichnung, Donnerstag, den 31. August, wenn ihr übermorgen am Samstag bei der Eurobike seid, dann sagt euch mal Hallo. Ihr könnt euch am besten über den Willehum Podcast oder heißt er Willehum oder Willehum Podcast Twitter? Ich weiß gar nicht. Melden, weil da werde ich da sein mit Arbeitskollegen und ein bisschen rumschauen. Ich werde nicht ganz gezielt irgendwelche Interviews machen. Ich werde vielleicht mal hier eine Information aufsaugen, da mal ein Hintergrundgespräch oder. Aber erwartet bitte nicht. Ich werde niemals an das rankommen, was der was der Markus damals gemacht hat. Diese drei Tage werden unerreicht bleiben und bis wir ihn wieder zurückhaben und er mit viel Geld von uns bestochen wird, das nochmal zu machen, wird es sowas wahrscheinlich nie wieder geben können. Er ist halt sowas wie Boris Becker und Steffi Graf zusammen für den Tennissport waren, für das Podcasting, Fahrradpodcasting. Der Markus. Gut, schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.